Schön, dass ihr gekommen seid heute an diesem Sonntagmorgen. Nein. Weihnachtsmorgen. Ja, man kommt ganz durcheinander, nicht wahr? Ja. Und ich gehe davon aus, dass ihr einen gesegneten heiligen Abend gehabt habt, weitgehend auch in euren Familien. Und auch hier gab es ja einen kleinen Kreis von lieben Menschen, die zusammen und miteinander den Heiligabend erlebt und gefeiert haben. Und ihr habt auch gut gegessen, gehe ich mal davon aus. Ihr seht teilweise auch noch recht müde aus. Aber wir wollen auch arbeiten, einverstanden? Ein wenig nachdenken über Gottes Wort, denn es ist des Herrn Fest. Es ist seine Geburt und die Botschaft an uns. Und wenn ihr möchtet, dann stehen wir nochmal auf und lesen den Vers aus Micha, Kapitel 5, Vers 1. Diesen Vers haben wir ja schon am Sonntag, am 4. Advent miteinander betrachtet und wollen heute da etwas Fortsetzung machen. Und auch gestern haben wir etwas gehört in der Predigt aus diesem Vers. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar klein, um unter den Hauptorten Judas zu sein, aber aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Ursprung von Anfang von Ewigkeit her gewesen ist. Amen. Setzt euch gern wieder hin. Ihr erinnert euch, dass die Weisen aus dem Morgenland, ja, obwohl der Stern sie nach Bethlehem leiten wollte, sie doch nach Jerusalem steuerten. Denn sie haben oder sind davon ausgegangen, der neugeborene König, der kann nur in Jerusalem zur Welt kommen. Wo denn sonst? Aber wir wissen, dass der Herr Bethlehem auserkoren hatte, auch als ein Symbol dafür, dass Gott nicht das Große und das Gewaltige und das menschlich gesehen Herrliche erwählt, sondern dass er das Geringe erwählt. Du bist mitnichten die Geringste unter Israels Städten, sondern du bist Bethlehem. Aus dir soll der Messias kommen, der Herrscher über Israel. Und so wurden die Weisen nicht in den Palästen der Hauptstadt fündig, aber in einem Stall des vergessenen Bethlehems. Was wir heute aus diesem Text noch lernen wollen oder auch sehen können, ist, dass er sagt, dass Jesus schon als König geboren wurde. Wir haben den Text vor uns, dort steht, dass Jesus aus Bethlehem hervorgehen wird, um Herrscher über Israel zu sein. Mir ist kaum ein König bekannt aus der Geschichte, der schon vom ersten Augenblick seiner Geburt an König war. In der Regel werden sie als Prinzen geboren und übernehmen erst im Laufe des Lebens, wenn der Vorgänger, Vater oder Mutter gestorben ist, die Krone. Das nennt man dann die Krönung, die Intronisierung, wie wir sie kürzlich erst bei Prinz Charles von England gesehen haben. Aber die Weisen aus dem Morgenland fragen Herodes nicht, wo finden wir den kommenden König? Nein, sie fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir sind gekommen, um ihn anzubeten, um den König anzubeten. Das Kind in der Krippe war für sie der König. Sie suchten nicht den Thronfolger, sondern sie suchten den König, den sie als diesen anbeten wollten. Und das stimmt mit den Worten, zum Beispiel aus Jesaja 9, Vers 5 zusammen, das prophetische Wort: Ein Kind ist uns gegeben, ein Sohn ist uns, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Die Herrschaft liegt auf der Schulter des Kindes. Analog zu dem, was wir gelesen haben bei Micha: Aus dir soll mir hervorgehen der Herrscher von Israel. Aber bitte, wo regiert das Kind denn? Von Anbeginn, wissen wir, wurde er verfolgt und Israel hat ihn nie zum König gekrönt. Könnt ihr euch einen Bericht erinnern, dass das Israel ihn zum König gekrönt hat? Ja, wir erinnern uns an den Ritt auf einem Esel nach Jerusalem. Das Volk hat Palmen genommen und das war so eine Volksinitiative. Aber das stand, was war vor den Toren Jerusalems, das war nicht in den Palästen Zions. Nein, Israel hat ihn nie gekrönt. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er war der Allerverachtetste, schreibt schon Jesaja, und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet und hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Kaum in Bethlehem geboren, hatte Jerusalem ihn schon gekreuzigt. Ist das der König, der Herrscher über Israel, von dem Micha hier spricht? Über welches Israel denn? Über welches Israel ist Jesus der Herrscher? Über das nationale Israel von damals, das können wir doch nicht sagen. Er endete am Kreuz als Verbrecher unter Verhöhnung. Wir haben schon gehört, Sonntag, der König, der Pilatus, hat das Schild zwar darüber setzen lassen, der Judenkönig. Aber das war ja mehr zynisch gemeint als ehrlich und aufrichtig. So krönt man keinen König, indem man ihn ans Kreuz nagelt. Aber der Prophet sagt, er ist Herrscher über Israel. Das verstehen viele Bibelleser und auch viele Christen nicht. Inwiefern herrscht Jesus über Israel? Die Bibel sagt dazu, das ist Paulus, ich freue mich so ungemein, dass wir wieder den Römerbrief betrachten können. Da müsst ihr aber alle da sein. Ihr seid ja sowieso da, ich meine jetzt die anderen. Die müssen alle hören. Wir müssen uns mal wieder zusammensetzen und den Römerbrief studieren. Dieses edle Buch, das uns die Grundlagen des Evangeliums erklärt. Und dort schreibt der Apostel: Nicht alle, die von Israel sind, sind Israel. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind seine Kinder. Und damit ist klar, Jesus ist nicht Herrscher und König über das Israel nach dem Fleisch, sondern über dem Israel nach dem Geist. Die Schrift sagt ebenso im Römerbrief Kapitel 2, der ist nicht ein Jude, der es äußerlich ist, von Geburt an, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, dessen Beschneidung am Herzen geschieht, dem Geist und nicht dem Buchstaben nach. Das heißt, Israel ist nicht gleich Israel. Wir müssen also dringend zwischen dem Natürlichen und dem Geistlichen Israel unterscheiden. Erst dann verstehen wir, dass die Israel-Verheißung des Micha und auch die der anderen alten Propheten nicht dem ethnischen bzw. dem nationalen Israel gelten, sondern nur dem wiedergeborenen und an Christus glaubenden Israel. Sie sind die Kinder der Verheißung, wie Paulus es ebenfalls im Römerbrief explizit formuliert. Und nicht die, die lediglich dem Fleisch nach Kinder Abrahams sind. Mit dieser Unterscheidung zwischen Israel und Israel warnt Paulus seine Volksgenossen vor dem verderblichen Irrtum, ein Jude sei schon deshalb gerettet, weil er ein Jude ist. Nein, Freunde, ist er nicht. Denn nur die, schreibt er in Galater, nur die, die aus dem Glauben sind, sind Abrahams Kinder. Jesus hat einmal, ja, ich mag das kaum wiederholen, aber es ist Jesus, der das gesagt hat. Da kamen Juden zu ihm und sagten, wir sind Abrahams Kinder. Und dann hat er gesagt, nein, wie kommt ihr denn auf sowas? Und dann hat er etwas gesagt, ihr müsst das selber nachlesen. Euer Vater ist der Teufel. Das sage ich ganz leise, weil mir das nicht zusteht, sowas zu sagen. Aber er hat sie gewarnt und gesagt, Abrahams Kinder sind nicht die nach dem Fleisch, sondern Abrahams Kinder sind die nach dem Geist. Die aus dem Glauben sind, sind Abrahams Kinder und werden mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Und wenn es nun Richtung Bethlehem in unserem Wort heißt, aus dir soll mir hervorkommen der Herrscher über Israel, dann bedeutet das Christi Herrschaft über alle Juden und Heiden, die im Glauben an den Sohn Gottes sind. Sie sind das Israel Gottes, wie Paulus im Galater 6,16 sagt, das Volk seines Eigentums. Und über dieses Volk, erlöste Volk, das glaubende Volk seines Eigentums, herrscht der neugeborene König. Der, der in Bethlehem geboren wurde, ist der König, der Herrscher über Israel, seiner erretteten Gemeinde. Das ist die Botschaft des gesamten Neuen Testamentes und das ist auch die Botschaft der alten Propheten. Daraus ergibt sich die Frage, wer ist dein König? Auch an uns hier und draußen. Es ist so schön, wenn die Menschen in diesen Weihnachtstagen so viel von Bethlehem und so viel Krippenspieldarstellungen geben. Aber die Menschen haben den König Jesus nicht im Herzen. Die Weihnachtsmärkte, überall sind die Krippen, sind die Engel, überall ist das Kindlein. In den Kirchen, ja, ihr wisst es. Aber wo ist er, der König, der Herrscher über Israel? Überprüft dein Leben. Ist Jesus der Herrscher über dein Herz? Und wenn das der Fall ist, dann bist du ein Israelit. Dann bist du, gehörst du zum Volk Israel. Gott helfe uns. Und eines Tages wird Christus in den Wolken des Himmels erscheinen. Und dann gibt es eine weitere Verheißung. Dieser Herrscher in Israel wird dafür sorgen, dass die Vollzahl der Nationen eingeht, die volle Zahl der Auserwählten aus den Völkern. Und dann wird unter den Juden eine große Erweckung ausbrechen. Und da heißt es wörtlich ebenfalls in Römer 11, der Herr wird die Gottlosigkeit von Jakob wenden. Die Gottlosigkeit von Jakob wenden. Und ganz Israel wird sich zu Christus bekehren. Das steht noch vor uns. Aber dieser Herrscher über Israel wird auch dafür sorgen, dass nicht nur ein Überrest, wie es immer in der Bibel heißt, aus den Juden gerettet ist, sondern dass dieser Überrest immer größer wird und immer mehr Menschen aus Israel, dem nationalen Israel, sich bekehren und Jesus als ihren Erretter und Erlöser erkennen. Und deswegen hat der Apostel Paulus so für Israel gebetet. Er betete um ihre Errettung. Um ihr Heil betete er. Und liebe Geschwister, liebe Freunde, das sollte vielmehr auch unser Gebet sein. Wir sollten jeden Tag, wenn wir Andacht machen, für die Juden beten, für ihre Errettung, dass sie nicht nur nationales Israel sind, sondern dass sie Israel nach dem Geist werden, dass sie aus dem Glauben sind. Erst dann sind sie Abrahams Kinder. Und wir wollen gerade angesichts auch der Not, durch die Israel und der ganze Nahe Osten geht, durch diesen Krieg und nicht aufhören wollen, das Sterben. Lasst uns beten, 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 dass ihnen die Augen geöffnet werden. Das ist, gehört zu Weihnachten. Weihnachten beten wir für Israel. In diesem Jahr ist die Pilgerschaft nach Bethlehem nicht so gewaltig und so groß wegen des Krieges. Aber die ganze Welt blickt nach Bethlehem. Der dortige katholische Bischof aus Bethlehem hat eine Botschaft an die Welt gesandt. Wir schauen nach Bethlehem. Aber wir müssen lernen, was der Prophet Micha gesagt hat. Dass dort der König, der neugeborene König geboren wird, der Herrscher über Israel, der sein Volk erretten will. Und das muss auch unsere Bürde sein. Ihr wisst, dass der Apostel Paulus großes Leid und schwere Betrübnis erlitten hat. Dass er sogar sagte, wenn es möglich wäre, dann möchte ich von Christus getrennt sein, um meiner Brüder willen, meiner Verwandten nach dem Fleisch, sagt er. Sie sind von Christus getrennt und noch nicht errettet. Aber wir als Arche, wir wollen beten. Und wenn wir Israel unterstützen, dann tun wir das in erster Linie, indem wir unsere Brüder und unsere Schwestern, mit denen Gott uns eine Freundschaft geschenkt hat in Israel, indem wir ihnen den Rücken stärken, das herrliche Evangelium von dem Messias, ihren Volksgenossen weiterzusagen, dass sie sich bekehren und dass der Tag doch kommen möge, wo ganz Israel heimgesucht wird von dem Herrscher über Israel. Amen. Und dann wird er mit den Wolken kommen, dieser Herr Jesus. Jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, werden es sehen und werden sich seinetwegen an die Brust schlagen und alle Geschlechter der Erde, und sie werden erkennen, das Kind in der Krippe ist der Herrscher über Israel. Ich möchte nun noch eure Gedanken auf das Zitat dieses Prophetenwortes, das uns im Matthäusevangelium überliefert wurde, richten. Wenn ihr Matthäus 2, Vers 6 aufschlagt, ihr erinnert euch, dass die Weisen ja nach Jerusalem gingen und Herodes war ganz durcheinander. Der wusste gar nicht, was gemeint war, welcher König. Kriegt es mit der Angst zu tun, dass da irgendein Konkurrent irgendwo aufsteigt. Und dann hat er doch die hohen Priester und Schriftgelehrten aus Israel gebeten, in ihren Büchern nachzulesen, ob da irgendwas von einem König geschrieben steht. Und siehe da, das Ergebnis ihrer Forschung war Matthäus 2, Vers 6. Und da fanden sie Micha 5, Vers 1. Und du Bethlehem, so steht es jetzt in 2, 6, und du Bethlehem im Land Juda bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, also auch wieder ein Herrscher, aber dann kommt etwas abgewandelt, dieses prophetische Wort, der mein Volk Israel weiden soll. Hochinteressant. Er soll mein Volk Israel weiden. Seine Regierungsform ist also nicht Autokratie, nicht Demokratie, nicht Kommunismus, nicht Kapitalismus, Sozialismus, sondern seine Regierungsform ist Weiden. Und so redeten die alten Propheten von dem kommenden Messias immer wieder, dass er ein Hirte für Israel sein wird. So hochinteressant. Hesekiel 34, ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David, der soll sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Jesaja 40, 11, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Sie sprechen von Jesus, von dem Herrscher über Israel. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Und die Mutterschafe wird er sorgsam führen. So sollte Israels Herrscher sein. Ganz anders als die Könige der Welt. Im Propheten Jeremia ist sogar die Rede von Hirten in der Mehrzahl. Und ich werde Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen. Sie werden sich nicht mehr fürchten noch erschrecken müssen. Auch soll keines vermisst werden, spricht der Herr. Deutlicher sage ich, kann das Alte Testament ja kaum über die Gemeinde des Neuen Bundes weissagen. Denn wir lesen doch bei den Ephesern, er hat etliche eingesetzt als Apostel, als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Vor diesem Hintergrund verstehen wir auch Psalm 23. Kennt ihr ihn auswendig? Kommt, lasst uns aufstehen. Ihn miteinander beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab und dein Stab, die trösten mich. Halleluja. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Der Psalm ist noch nicht fertig, aber sonst dauert es alles zu lange. Der Herrscher Israels, von dem Micha Prophetie ablegt, ist kein Diktator, kein Machtkönig, kein Politkönig, kein Despot. Er unterdrückt, unterjocht und versklavt nicht, sondern der Herrscher über Israel weidet. Er ist der Hirte Israels. Er führt sein Volk auf grünen Auen, tränkt sie mit frischem Wasser. Er versorgt sie, er sucht ihr Wohlergehen. Er erquickt ihre Seele und führt sie sicher zum Ziel des ewigen Lebens. Und im Tal des Todes lässt er sie auch nicht allein. Halleluja, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Der Herrscher Israels, Freunde, ist nicht der Kaiser von Rom. Der Herrscher über Israel ist nicht Napoleon, ist auch nicht der Präsident von Amerika. Nein, er ist kein Machtpolitik. Der Herrscher über Israel ist der gute Hirte. Halleluja. Amen. Das ist gewaltig. Also ich bin fast bei der Vorbereitung von meinem Stuhl aufgesprungen vor Freude. Weil das so herrlich ist, das an dein Herz ranzulassen. Ich bin der gute Hirte, sagt doch Jesus. Und da haben wir die Erfüllung in Johannes 10. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und ich kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Jesus kennt dich mit Namen. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, einen solchen Regierungschef wie Jesus, den würde ich mir gerne auf der Welt wünschen. Ich würde den gerne sehen, der sein Leben für seine Bürger lässt. Von den Machthabern dieser Welt wissen wir nur, dass sie eher ihre jungen Leute im Krieg verheizen, als dass sie ihr eigenes Leben dahingeben. Sie opfern lieber andere und wohnen dafür selbst in Luxusvillen und Palästen. So ist der Herrscher über Israel aber nicht. Er lässt sein Leben für seine Schafe. Er nahm ihre Sünden auf sich, trug ihre Schuld und bezahlte am Kreuz dafür den ganzen Preis, damit wir frei ausgingen und erlöst wären. Und dann sagt er noch in Vers 27, Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das Israel Gottes, das Volk der Erlösten ist sicher. Sie kennen die Stimme ihres guten Hirten und folgen ihm. Und er bringt sie sicher nach Hause. Bei Petrus heißt es, die Bibel ist voll von diesem Hirtenbild. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Ja, komme ich in Wallung vor Freude und vor Dankbarkeit. Das ist mein König. Der herrscht über meinem Leben, der gute Hirte, der Hirte und Hüter meiner Seele. Er behütet meine Seele. Einmal erzählte Heiland dann auch noch die berühmte Geschichte von den 100 Schafen. Eines hat sich verirrt und 99 blieben daheim. Da machte sich der gute Hirte auf den Weg, es wiederzuholen. Er suchte es so lange, bis er keine Lust mehr hatte. Hat er so lange gesucht, bis er keine Lust mehr hatte, bis es Abend wurde, bis es Morgen war, bis es dunkel wurde? Nein, die Bibel sagt, bis er es fand. Dann legte er es auf seine Schultern. Er hat noch nicht mal gesagt, so, jetzt habe ich dich endlich gefunden, du Lümmel. Und hat einen Fußtritt gegeben und gesagt, ja, sieh zu, dass du nach Hause kommst. Und einen Hund hinter ihm hergejagt. Hat dieser Hirte so Herrschaft ausgeübt? Im Zorn? Nein, er hat das Verlorene genommen und nimmt es auf seine Schultern. So ist unser König, der in Bethlehem geboren wurde. Das ist er. Und dann lesen wir wieder da, wir haben keine Zeit, ich würde am liebsten bis heute Abend mit euch das betrachten. Und dann lesen wir, dass er dieses Tierchen bis nach Hause getragen hatte. Er hat es nie wieder runtergelassen, sondern er selbst hat es nach Hause getragen. Dieses sündhafte Schaf. Bis er es nach Hause brachte und dann hat er ein Fest gefeiert. Einen solchen König möchte ich haben, einen solchen Präsidenten, einen solchen Kanzler, aber einen solchen, liebe Gemeinde, gibt es auf der ganzen Erde nicht. Bis auf Jesus, den Herrscher über Israel. Von ihm sagte der Prophet, der wird mein Volk Israel weiden. Halleluja. Und jetzt noch ein letztes. Und dann wartet die Gans. Wir kehren jetzt von der Matthäus-Formulierung wieder zurück zu dem Original-Micha-Text, wie er uns im Buch Micha überliefert ist. Zur Erinnerung nochmal, und du Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Und jetzt, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Das ist ein weiterer Aspekt des Königs von Bethlehem. Paulus schreibt Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Er schreibt nicht, als die Zeit erfüllt war, erschuf Gott sich einen Sohn. Sondern er schreibt, er sandte ihn aus der Ewigkeit in die Zeit. Wir alle Menschen auf der Erde, zu allen Zeiten und aus allen Ländern, wenn, als wir gezeugt wurden von unserem Vater und geboren wurden von unserer Mutter, da wurden wir erschaffen. Da ist unsere Existenz ins Dasein gerufen worden. Und vorher existierten wir nicht. Es gibt aber einen einzigen Menschen, nur einen. Vor ihm war keiner so wie er und es kommt auch keiner wie er. Der, als seine Mutter ihn geboren hat, schon lebte, bevor er gezeugt und geboren wurde. Das haben wir hier gelesen. Der Herrscher über Israel, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Halleluja. Darum ist Jesus nicht nur Herrscher über Israel, nicht nur Hirte für sein Volk, sondern er ist ewiger Gott. Er ging aus dem Vater hervor, von den Tagen der Ewigkeit her. Und wann begann die Ewigkeit? Nie. Sie hat keinen Anfang noch ein Ende. Sie war immer. Und wenn es von Jesus heißt, dass er von den Tagen der Ewigkeit her ist, dann heißt das, er hatte keinen Anfang, wie auch der Vater keinen Anfang hat, so auch der Heilige Geist nicht und Jesus auch nicht. Das können wir nicht fassen, aber wir dürfen der Offenbarung glauben. Es war die heilige und ewige Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die in der Ewigkeit, man kann auch sagen vor und von aller Ewigkeit her, einen Bund schlossen miteinander zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Theologen nennen das den Bund der Erlösung, der in der Ewigkeit geschlossen wurde, als wir noch gar nicht da waren. Sie verabredeten, dass dass verlorene Menschen für den Himmel gerettet werden sollen. Deswegen sagt Epheser, dass wir auserwählt worden sind vor Grundlegung der Welt. Da hat es eine Ratsversammlung innerhalb der Dreieinigkeit gegeben. Und da haben sie diesen heiligen Bund, diese heilige Verabredung miteinander geschlossen. Dass Seelen für den Himmel gerettet werden sollen. Darum kam Jesus. Der Vater war der Sendende. Der Sohn kam und war der Ausführende. Und der Heilige Geist war der Erklärende. Der die Botschaft von der Erlösung, die Tatsache des Kreuzes, die Tatsache des Heils den Menschen nahe bringen sollte. Er ist es, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns lehrt über Jesus. Wir würden niemals das Evangelium verstehen und erkennen, wenn nicht der Heilige Geist es deinem Herzen mitteilt. Stellen wir fest, der Vater sendet, der Sohn führt aus und der Heilige Geist zieht uns zu Jesus. Die Dreieinigkeit. Und so sehen wir Jesus Christus nicht erst im Neuen Testament. Viele glauben, Jesus kommt erst im Neuen Testament vor. Das ist ein Irrtum. Wenn der Heilige Geist uns beim Bibellesen hilft, dann stellen wir fest, so wie Jesus im Neuen Testament war, so war er schon im Alten Testament da. Als er geboren wurde in Bethlehem, wurde er nicht erschaffen, sondern er wurde gesandt. Er war vorher schon da. Das ist gewaltig. Paulus schreibt uns in 1. Korinther 10, Vers 4, denn sie, die Israeliten, auf der Wanderung in der Wüste, tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Paulus war der Überzeugung, dass kein Geringerer als Jesus Israel in der Wüste begleitete. Er war es, Jesus, der sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat, in das verheißene Land. Im Schöpfungsbericht lesen wir schon, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild. Warum sagt er uns? Warum sagt er nicht, ich will, weil der Vater nicht allein war, sondern auch Christus und der Heilige Geist dort war. Denn die Bibel lehrt uns, dass von ihm und durch ihn, durch Christus, alle Dinge geschaffen sind. Christus war nicht nur bei der Schöpfung, sondern er ist sogar der Schöpfer. Er war schon lange vor Bethlehem aktiv. Gelobt sei der Name des Herrn. Das ist atemberaubend. Sowas kennt keine Religion. Eine solche Offenbarung. Jesus tritt also nicht erst im Neuen Testament auf, sondern von Anfang der Welt an, als eines Tages Abraham im Hain Mamre vor der Hütte seiner Tür stand, erschien ihm plötzlich der Herr. Ich hatte nicht mehr die Zeit, das alles. Ich muss bei solchen Predigten viel früher mit der Vorbereitung anfangen. Aber ich kann es euch aus dem Text lesen. Ihr habt ja auch die Bibel da. Das ist gewaltig. Und der Herr erschien ihm. Der Herr erschien dem Abraham bei den Eichen Mamres, da er an der Tür seiner Hütte saß, als der Tag am heißesten war. Als er nämlich seine Augen aufhob und sich umsah, da standen drei Männer ihm gegenüber. Und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen von der Türe seiner Hütte, bückte sich zur Erde und sprach: Abraham, fällt nieder vor einem fremden Menschen, der bald plötzlich vor ihm steht. Wieso das denn? Und er sagt, während er niederfällt, mein Herr, sagt er, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe doch nicht an deinem Knecht vorüber. Dann lässt er sie bewirten. Der Herr fragt, wo ist deine Frau? Er verkündet einen Sohn. Vers 17, da sprach der Herr, sollte ich Abraham, was ich tun will? Was war das für ein Mann? Da Abraham gewiss ein großes und starkes Volk werden soll und alle Völker in ihm sollen gesegnet werden. Und dann schließt sie die Geschichte mit Sodom an. Und diese drei Männer wandten ihr Angesicht und gingen gen Sodom, aber Abraham blieb noch stehen vor dem Herrn. Der Herr, der eine, blieb zurück. Und Abraham trat näher und sprach, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Wer war denn dieser Mann, dass er ihn sowas fragt bezüglich des Untergangs von Sodom und Gomorra? Und er fängt an, mit ihm zu verhandeln. 50 Gerechte. Gott sag ich schon, dieser Mann, wer war das? Immer wieder, der Herr sprach, finde ich 50 Gerechte, finde ich 40 Gerechte, finde ich 20, finde ich 10. Und der Herr ging hin, da er mit Abraham ausgeredet hatte. Abraham aber kehrte wieder an seinen Ort. Finde ich 50 Gerechte in Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Wer war denn dieser Mann? Wir wissen, es war Jesus. Nimm doch auch die Geschichte von Jakob in 1. Mose 32. Du weißt, dass er in großer Not war, bevor er Esau mit seinem erzürnten Bruder wieder zusammentreffen wollte. Dann lesen wir, Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm. Wieder ein Mann, bis die Morgenröte anbrach. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Jakob merkte, das ist nicht ein Mensch. Er ist ein Mann, aber es ist Gott, Jesus. Lass mich gehen. Da fragt er ihn, wie heißt du? Er antwortet, Jakob. Er aber spricht, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gerungen. Jakob bat und sprach, tu mir doch deinen Namen kund. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn. Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen. Nein, Freunde. Jesus kam nicht in Bethlehem in die Existenz. Jesus war schon im Alten Testament unterwegs, hat sein Volk gesegnet, seine Berufenen erwählt, Geschichte mit ihnen geschrieben. Wenn ihr noch 2-3 Minuten Zeit habt, Josua 5 muss ich euch auch noch vorführen. Josua hatte Kanaan schon teils erobert, das verheißene Land. Nein, er sprach, nein, wie war das? Es begab sich aber, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen erhob und sich umsah und siehe, ein Mann stand ihm, wieder ein Mann ihm gegenüber. Der hatte ein bloßes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen und wieder wie Abraham. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete diesen Fremden an und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heilig. Und Josua tat so. Jesus Christus war da. Und ich muss euch die Geschichte aus dem Propheten Daniel nicht noch vorlesen, die habt ihr alle in Erinnerung im Herzen. Nicht bei Daniels, die drei Männer im Feuerofen, Sadrach, Mesach und Abednego. Der Ofen sollte wegen ihrer Gottestreue dreimal heißer gemacht werden. Sie wurden gebunden und sie wurden in die Feuerglut dieses Ofens geworfen. Diese drei Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar, stand eilends auf, erhob an und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Wieder Männer. Das waren die drei. Sie antworteten und sprachen: Gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln, und es ist kein Schaden an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. So können wir fortsetzen. Weihnachten ist besonders schön, wenn wir die Bibel studieren. Und wir lernen etwas über das Kind in Bethlehem. Sadrach, Mesach und Abednego waren nicht alleine. Und diese Botschaft gilt für heute. Wer an den Herrn Jesus glaubt, ist nicht allein. Wissen, dieser Herr Jesus, dieser Mann Gottes, der dem Abraham, dem Jakob, dem Josua und den drei Männern im Feuerofen begegnete ihnen nicht im Alltag, als sie bei der Pommesbude standen, sondern ihr habt es verstanden, als Abraham sich danach sehnte, einen Sohn zu empfangen, als er Fürbitte tat für Sodom und Gomorra. Jakob rang mit Gott, als er in großer Familiennot war. Josua kam aus der Schlacht. Und Sadrach, Mesach und Abednego erlebten Jesus in der Verfolgung. Wir sehen, Jesus Christus erschien nicht erst, als er Mensch wurde, sondern er begegnete vielen Menschen als Mann im Alten Testament. Und alle, die ihm begegneten, erkannten Gott in ihm. Welch ein Geheimnis, weshalb Micha auch vom Herrscher über Israel sagt, dass sein Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Deine Antwort, mein Freund: Bete Christus an. Bete das Kind an. Bete den König an. Bete den an, der er ist, ewiger Gott, den Herrscher über Israel, den Hirten seiner Gemeinde, dessen Hervorgehen von den Tagen der Ewigkeit ist. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Orten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen der Herrscher über Israel, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Lasst uns aufstehen und Jesus anbeten. Ja, Herr, wenn dieser Mann, der den Vätern erschienen ist, ein Engel gewesen wäre, dann hätte er wie später zu Johannes gesagt: Falle nicht nieder und bete nicht an, sondern bete Gott an. Aber weil der, den diese Alten getroffen haben, Jesus, der Sohn Gottes war, darum ließ er zu, angebetet zu werden. Und wir lernen heute Morgen etwas mehr von dem Kind, von seiner Herrschaft, von seiner Ewigkeit. von ihm als unseren Seelsorger und guten Hirten. Herr, wir fallen nieder und beten dich an. Und wenn noch jemand unter uns oder da draußen sein sollte, der Weihnachten nur traditionell erlebt, aber sonst keine Beziehung zu diesem Herrscher über Israel hat, bitte hilf ihm, Heiliger Geist, dass auch er oder sie seine Knie beugt und wir alle dich anbeten. Und besonders denken wir auch an Israel, an das Volk der Juden. Sie haben dich nicht erkannt, wie auch wir Heiden nicht. Aber ein Überrest hat dich erkannt. Und in sie sind wir hineingepflanzt. Und so beten wir mit ihnen um die Errettung ihres Volkes, dass auch sie anbeten, den König und Herrscher über Israel. Amen.